Inken und Alo, ja, die haben derbe Themen. Inken und Alo, was dich bewegt. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt. Schön, dass ihr da seid.
Hast du dir jetzt eigentlich irgendwann noch auf dem Zettel geschrieben, dass du das so sagen willst? Oder?
Sag ich mal das Gleiche?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kann das ja nicht hören.
Ja. Ich kann das ist auch eine spannende Info, dass Inken keine unserer Podcast-Folgen hören kann.
Nee, gruselig. Ach, ja. Schrecklich.
Ich hör mir das immer an. Aber ja, und am liebsten den eigenen Teil.
Sehr witzig. Aber vor allen Dingen sagst du immer, ach ja, nee, das war ganz schlau, was wir gesagt haben. War ganz gut, was wir gesagt haben. Ich kann das nicht. Das ist total furchtbar. Ich weiß nicht, warum.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe ja das Ding, dass ich sehr viel vergesse, so vom Ding her. Und manchmal denke ich, Mensch, kluger Gedanke, könnte von mir sein. Ah, ist von mir, ah. Ja. Manchmal auch nicht.
Herrlich.
So, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche ohne uns. Ihr seid auch ohne uns ausgekommen. Jetzt sind wir wieder da. Letzte Woche waren wir auf Sylt und ich war immer noch relativ angeknackt von Erkältung. Und das reicht jetzt aber auch. Ich habe mir vorgenommen, für 24 und 25 bin ich durch. Schluss jetzt.
Ah, okay, fürs ganze nächste Jahr?
Ja, ist durch.
Okay, jetzt. Ja, ist gut.
Unbesiegbar.
Ja, alles klar.
Okay. Ja. Und deswegen, ja.
Aber eigentlich war es ganz gut, weil du dich richtig erholen konntest.
Ja.
Also richtig auskurieren, ja, und richtig entspannt machen und nicht sofort wieder los.
Ja.
Sowas würdest du natürlich nie machen, weil.
Nein.
Genau. Ja. Und insofern war das dann so gezwungenermaßen.
Ja, und gut. Auch krank irgendwie am Meer ist natürlich auch lustiger als krank, ja, in Hamburg
zu Hause. Also auf jeden Fall.
Ja.
Ja, Wetter war ein bisschen grau. Am Anfang war es noch ganz nett, aber dann war es echt ein bisschen grau,
ja,
was nicht so optimal war. Ich habe da ja sonst nicht so ein Problem mit, aber ich fand, es war so, sonst ist ja immer Wind und dann verändert sich das Wetter irgendwie relativ schnell und dann ist mal so und mal ein bisschen bewölkt, aber dann auch irgendwie zwischendurch mal Sonne, ja, und so. Genau, und das war irgendwie 3-4 Tage, war es einfach geschlossene Wolkendecke.
Wir hatten aber zweimal so Szenen, die ich ziemlich cool fand. Da waren wir am Strand und da war so tief hängende Wolken, dass man irgendwie im Nebel stand und links und rechts waren so Nebelwände. Und dann konnte man aber trotzdem noch ein Stück blauen Himmel sehen und mehr. Da waren schon ein paar,
ja, stimmt,
ungewöhnliche Szenarien. Ja. Oder gerade bei so einem Wetter kommen die Sonnenuntergänge ja auch besonders spektakulär, ja, weil dann irgendwas ist, wo die
Wolken sind oder so.
Genau, wo die, ja, untergehende Sonne sich, ja, dann da irgendwie abkämpfen kann und die derbsten Farbenspiele und so, das war schon, also es hatte schon was, so ist nicht.
Stimmt,
also,
hast du recht.
Ja.
Ja, sehr gut.
So, was machen wir denn heute?
Ja, echt ganz witzig, weil es war so auf der Rückfahrt, oder? Wo wir alle möglichen Dinge durchgesprochen haben und gebrainstormt haben und Revue, also das, was wir normalerweise im Urlaub machen, ist so auf der Rückfahrt ein bisschen entstanden. Hm. Und da hast du mir eine Geschichte erzählt, was ein Freund zu dir gesagt hat. Und daraus ist dann so ein bisschen entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen unbedingt eine Podcast-Folge machen, auch wenn das ein bisschen außerhalb unserer Komfortzone liegt und wir beide, glaube ich, so ein bisschen so...
Ja, ich schluck einmal mehr,
ja,
weil... Schlucken ist immer das Zeichen für, wenn Menschen irgendwas unterdrücken, was sie nicht sagen wollen. So im Sinne von, okay, bevor man was sagt, wo man ein bisschen Respekt hat, schluckt jemand. Das kann man immer recht deutlich beobachten. Habt ihr das jetzt gehört?
Also was hat der Freund denn?
Ja, also deswegen, wir reden natürlich über Menschen dann. Über,
ja,
Menschen,
wir haben ja noch gar nicht gesagt, was wir machen wollen.
Ach so, was hat der Freund gesagt? Ja, ein sehr guter, alter, enger Freund von mir. Hatte Rückenschmerzen und aus verschiedenen Gründen seit Jahren nicht trainiert. Dann hat er gesagt, Junge, hilf mir bitte, ich muss ins Training einsteigen. Und dann habe ich ein paar Stunden mit ihm gemacht, hat mega Spaß gemacht, auch alles gut funktioniert. Und dann hat er irgendwann gesagt, vielen Dank, das war total krass, was wir da gemacht haben. Und dann sowas wie, naja, also Training kann man es ja nicht nennen, was immer du da mit mir veranstaltet hast. Mhm. Also wie nennst du das eigentlich?
Mhm.
Also, ja.
Mhm. Ja, wie nennen wir das eigentlich?
Genau. Das ist vielschichtig, das war ein Kompliment. Und
er meinte, du hast mein Leben verändert.
Ja, auf, ja, jeden Fall.
Mhm.
Und genau. Und was ist das eigentlich? Also, weil wir machen natürlich immer so eine Koketterie damit im Sinne von, ja, wir machen Kniebeuge.
Ja, bei dir macht man Kniebeuge.
Genau, bei dir macht man Kniebeuge.
Irgendwas mit Kopf.
Und bei dir macht man irgendwas mit dem Ei.
Ja.
Ja.
Für alle, die es nicht wissen, das sind unsere Bewusstseinsebenen.
Ja, und es ist natürlich schwierig, weil wir, also jetzt gerade mit ihm war es so, dass wir unglaublich viele verschiedene Ebenen hatten mit, wie funktioniert Training, klar, wie funktioniert Erholung, wie funktioniert überhaupt der Körper, was kann man machen, um schmerzfrei zu sein, was kann man machen, um
schmerzfrei
zu bleiben, aber am Ende waren wir dann bei, okay, das sind schon auch die Voraussetzungen dafür, um ein glückliches Leben zu führen. Mhm. Also, und das hat er dann halt irgendwie gecheckt und meinte so, okay, das war jetzt nicht irgendwie Sport, sondern das war viel und grundlegend. Mhm. Und deswegen fand ich das ziemlich cool
eigentlich. Ja, und dann haben wir gesagt, dass uns dann aufgefallen ist, dass wir eigentlich viel zu wenig diese Geschichten erzählen, aber das ist halt super, super schwierig. Wir haben immer mal versucht, andere Wege und andere Formate zu finden und so weiter. Aber am Ende sprechen wir immer über Menschen. Das ist das, was du gerade meintest.
Genau.
Und es ist tatsächlich so, wenn das wirklich echt ist, dann ist das ja ein Prozess, der über einen langen Zeitraum braucht. Und der ist erstens null linear.
Ja, nie.
Und zweitens immer wahnsinnig persönlich.
Ja.
Das heißt, selbst wenn wir zum Beispiel dann mal mit Menschen, die auf Instagram viel unterwegs sind, dann gesagt haben, okay, vielleicht dürfen wir deinen Prozess begleiten, weil du bist du verdienst dein Geld damit, dich zu zeigen und dich verletzlich zu zeigen vor der Kamera und Dinge von dir preiszugeben, ist schon vor vielen, vielen Jahren immer wieder die Erfahrung gewesen, dass das nicht funktioniert, weil das so tief geht und so persönlich ist und so viel Veränderung mit sich bringt und ja auch dann vielleicht sozusagen Schmerz und Rückschritt und vielleicht auch Situationen, die brauchen und die andauern und die ich aushalten muss und so weiter, dass niemand am Ende da bei ist, der gewillt ist, das so zu zeigen. Und dann kommt ja noch hinzu, dass wir dadurch, dass es ein Prozess ist, nie wissen, wie das Ende ist. Mhm. Also die Person nicht und wir auch nicht. Also es ist ja nicht so, ne, wenn man das faked, dann kann man sagen, okay, die Person hat das und das am Ende erreicht und dann erzählen wir rückwärts die Geschichte. Und dann ist es aber natürlich nicht halb so interessant, weil...
Es ist im Verlauf zu sehen, ja klar.
Genau, weil ich will ja mitfiebern oder ich will mich mit der Person verbinden und sagen, okay, wie ist das? Also falls uns irgendein Produzent oder eine Produzentin zuhört,
müsste man das in so einer Dokumentation über Wochen begleiten und dann alle Phasen zeigen und so.
Ja, so eine Netflix-Serie daraus machen, so eine Doku.
Aha.
Und dann immer die verschiedenen Fälle zeigen.
Ja.
Das wäre halt einfach richtig, richtig cool. Und dann das aushalten zu können. Und das ist natürlich auch null unsere Expertise, jetzt irgendwie so das zu drehen oder ne, wie zeigst du das? Wie so, wir sind ja dabei, wir machen das ja. Also das heißt, das müsste irgendwie extern sein, diese Expertise.
Ja, man braucht einen Handwerkstag, um zu zeigen, wie es funktioniert. Weil wie es funktioniert, wissen wir, aber wir können es nicht zeigen.
Ja, genau. Ja, genau. Und man braucht halt dieses alles, was dazwischen passiert. Das ist genauso wichtig wie. Wir haben dann schon überlegt, ob wir eine Kamera reinstellen, aber wer lässt das zu? Und selbst dann ist es ja nicht interessant. Also wenn ich jetzt 60 Minuten dir zuhöre und wie derjenige dann einen halben Millimeter weiter sozusagen nach rechts kommt, das ist für den krass oder für die Person krass, aber zum Zugucken ist es ja nicht interessant.
Und ein absoluter Großteil passiert ja auch gar nicht in den Stunden, sondern dazwischen.
Genau.
Bei mir wie bei dir.
Bei mir auch.
Genau. Also bei dir sozusagen sowieso, aber bei mir ja schon fast per Definition, weil wir setzen Trainingsreiz und der Effekt passiert dann dazwischen. Und das ist bei allen Sachen, auch wenn man dann sich über Dinge bewusst wird und so, die relevanten Dinge passieren zwischen den Stunden und erst in der nächsten Stunde wissen wir es dann.
Ist bei mir genauso.
Ja.
Deshalb mache ich die Pausen dazwischen.
Ja.
Ja. Okay, also haben wir uns für heute überlegt, dass wir ein paar Geschichten erzählen von Menschen, die wir begleitet haben. Wir starten mit Trainingsgeschichten. Jetzt, wo ich drüber rede, könnte man vielleicht auch Coaching-Geschichten erzählen. Das weiß ich nicht. Müssen wir noch
eine Folge draus machen, vielleicht sogar.
Genau, meine ich. Deshalb, genau. Also eine.
Einfach nur, um euch zu zeigen, wie es konkret läuft, weil es wirklich sich nicht, weil man es sich nicht vorstellen kann, glaube ich. Weil ansonsten ist es wirklich so, ich trainiere dann da und fertig. Und so im Ernst, das ist es nicht.
Mhm.
Es ist ein komplettes Umlernen für das ganze Leben. Sorry.
Ja. Okay, dann starten wir mal. Wir haben uns, ja, ich glaube, es sind drei oder vier Geschichten. Wir starten mal mit, wir müssen das natürlich anonymisiert machen. Und die erste Geschichte ist die Geschichte der Yoga-Lehrerin.
Ja, das ist, also, ja, ja, genau. Also eine sehr nette Frau, Yoga-Lehrerin, wie alle Yoga-Lehrerinnen, sehr, sehr, sehr mobil und kam mit recht starken...
Ist sehr mobil und hypermobil was anderes?
Nee, ich meine hypermobil. Ah, okay. Also genau, das sind so die Top 3% eigentlich der Beweglichkeit von Frauen. Mhm. Und sie hatte starke Schmerzen an verschiedenen Stellen, hatte sie Schulter und ist auch noch recht groß und hat aber vorher noch nie richtig Krafttraining gemacht. Und es ist häufig so ein Ding, dass verschiedene Disziplinen sagen, das ist im Yoga auch sehr stark, Yoga löst alles. Und das Gleiche gibt es aber ja auch für Leute, die Krafttraining machen. Mach Krafttraining und dann ist alles gut. Mhm. Und mach dies und das und dann ist alles gut. Mach Pilates und dann ist alles gut. Ist natürlich nicht so, sondern Yoga ist toll, erfüllt wahnsinnig viele Funktionen, ganz viele Dinge, die Krafttraining nicht kann, aber es ist eben kein Krafttraining. Mhm. Und deswegen ist es so, dass Menschen, die hypomobil sind und Yoga machen, immens davon profitieren, wenn sie Krafttraining machen. Und so war das auch bei ihr. Und die hebt jetzt über 100 Kilo.
Krass.
Das ist halt richtig heftig. Und ist auch seit langem schmerzfrei. Und ist, ja, ich mag sie sehr gerne. Sie ist ein stabiler Teil unseres Studios geworden, sozusagen. Und ist halt ein irrer Anblick, weil sie halt, naja, so aussieht, wie so eine Yoga-Lehrerin halt aussieht, wie man sich das vorstellt. Mhm. Und
das aber stabil.
Ja, aber stabil und hebt halt 100 Kilo. Das ja. Bild ist halt, also ich finde es super und es ist eigentlich auch normal und richtig und so, aber 100 Kilo heben assoziieren die meisten mit irgendeinem Typen in einem Trägerunterhemd, der breiter ist als hoch sozusagen. Mhm. Und so ist es nicht. Das ist die Kraft, die wir brauchen, um unseren Körper zu stabilisieren, auch beim Yoga und auch im Alltag. Und sie ist halt ein tolles Beispiel dafür, wie man über den Tellerrand guckt und sich sozusagen da Hilfe holt, wo man es braucht. Und in dem Fall ist es nun mal einfach Kraft, das gefehlt hat. Jetzt nicht mehr.
Und das ist total interessant, weil du hast eigentlich gerade sozusagen im Nebensatz, hat mein erster Therapeut mal zu mir gesagt, die wichtigen Sachen kommen im Nebensatz.
Den Satz kenne ich von dir.
Du hast den allerwichtigsten Satz, hast du gerade im Nebensatz gesagt, weil du hast dich nur fokussiert auf die 100 Kilo und du hast gesagt, naja, klar, die Schmerzen sind natürlich weg.
Ja. Ja.
Also der Grund, der lebenseinschränkende Grund, ich kann nicht mehr Yogastunden so geben, wie ich es will. Ich kann es nicht mehr mit der Intensität machen. Ich kann Teile nicht mehr vormachen, sozusagen, weil ich so einen Schmerz habe, der in der Schulter ist und der nicht weggeht. Mhm. Das schränkt meine Fähigkeit, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten ein. Das ist ein existenziell fundamentales Problem.
Ja.
Das heißt, das passiert relativ oft, dass der Schmerz, sozusagen der ursprüngliche Schmerz oder der Initialschmerz, also der Grund, warum Menschen starten, sozusagen mit uns zu arbeiten, egal ob im Kurs oder auf der Fläche, dass das oft relativ schnell behoben ist.
Ja, genau. Das ist recht witzig eigentlich. Und deswegen ist es, das sehe ich ja oft auch schon im ersten Gespräch, dass ich eigentlich weiß, okay, der Grund, warum du jetzt hier bist, was dich jetzt gerade einschränkt, das ist so eine Sache von, okay, komm, 6 Wochen, 8 Wochen so und dann reden wir weiter über. Mhm. Und das merke ich auch manchmal schon, dass ich dann zu schnell bin und der oder die gegenüber denkt so, warte mal, also das ist das, was ich hier bin, das, was du da gerade erzählst, schön und gut, so. Aber es ist einfach so, wenn ich mir den Körper angucke, dann hat dieser Körper verschiedene Skills und wenn einer davon unverhältnismäßig schlecht ist, dann kannst du davon ausgehen, dass das der Grund ist für die Einschränkung. Mhm. Und meistens ist es so, dass viele Menschen in einer Sache sehr schlecht sind und die anderen Skills aber das schon kompensieren. Also das heißt, wenn jetzt jemand eine sehr schlechte Kraft hat, dann kompensiert er das schon mit sehr hoher Koordination, mit sehr hohen Skills. Und wenn man dann die Kraft hochzieht, dann ist ja das eine Defizit weg, aber die anderen Sachen waren schon hochgeskillt, weil sie kompensieren mussten, was die Kraft nicht leisten konnte. Mhm. Das heißt, die werden dann sehr schnell sehr gut. Mhm. Und das ist natürlich was, was sehr erfreulich ist. Und genau, dass ich dann nicht sozusagen im Gespräch schon so abfällig wirke, im Sinne von, ja, okay, hier deine Rückenschmerzen, das ist im Prinzip schon durch so.
Ja.
Aber oft ist es halt einfach so, weil wenn man sieht, das Defizit ist da und der Rest ist gut, dann ist es einfach. Natürlich gibt es auch Menschen, bei denen dann, keine Ahnung, 4 von 5 Skills richtig schlecht sind, so dann dauert das halt.
Genau, dann mache ich das eine und das andere. Okay. Aber einmal jetzt noch zurück zu diesem Beispiel. Also die Schulter hat, kann man das sozusagen so ganz laienhaft sagen? Also warum war das klar, dass der Schulterschmerz schnell zu beheben ist?
Ja, bei ihr war es gar nicht so einfach. Das hat ein bisschen länger gedauert.
Okay.
Aber da war das Hauptding, dass es gibt diese Anweisung, die auch im Yoga sehr stark ist, die Schulter unten zu halten, auch bei Überkopfbewegung. Mhm. Und das ist was schlicht nicht gut ist. Mhm. Also das kann man so nicht gut geben. Es gibt eine Menge Dinge in Sportarten, die nicht gut sind. Beim Boxen kriegt man ständig was auf die Nuss, das ist auch nicht gut. Und beim Fahrradfahren ist man in einer Position, die Katastrophe ist, das ist auch nicht gut. Aber beim Yoga gibt es halt die Anweisung, die Schulter unten zu halten, obwohl man eine Überkopfbewegung macht. Und das würde bei normalen Menschen sofort Schulterschmerzen verursachen, bei Hypermobilen vielleicht oder wahrscheinlich später.
Mhm. So. Weil da mehr Spiel ist sozusagen.
Genau, die können das ohne Schmerzen. Ein normaler Mensch kann die erste Bewegung nicht ohne Schmerz. Okay. Und deswegen, was war die Frage?
Ja, wie dieser Weg war. Warum war es einfach sozusagen? Aber du hast jetzt gerade gesagt,
es war bei ihr gar nicht einfach. Das war bei ihr gar nicht so einfach. Es hat gedauert.
Ja, okay. Also das war dieses Gefühl von, das ist der Grund, warum es sich anfühlt wie was ganz anderes, weil ich mich anders durch den Alltag bewegen kann, weil ich jetzt die Stabilität habe, mein Körper sozusagen schmerzfrei und sicher und stabil durchs Leben zu bewegen. Sozusagen.
Also wir haben eine Menge Leute, die intensiv Yoga machen oder auch viele Yoga-Lehrer tatsächlich. Und die berichten alle das Gleiche, dass alles das, was sie im Yoga machen, so blöd klingt, viel leichter geht. Ist ja. So, ja, ach nee, du bist stärker, also geht's leichter. Ist
ja,
so.
Klar.
Ja, ist schon cool.
Ja, okay, gut. Das nächste Beispiel, was wir haben, du darfst eigentlich aussuchen, welches nächste Beispiel du gerne hättest. Wir hätten Codenamen vergeben müssen, das haben wir nicht.
Nee, das.
Okay, ja, dann mal
los. So, wie ziehe ich das anonymisiert auf? Also, eine sehr lustige Szene mit einer sehr lieben Kundin, die ich trainiere im Einzeltraining und die funktioniert sehr gut. Sie wird stärker und stärker und stabiler und ich habe ihr gesagt, du pass auf, irgendwann, also du fängst jetzt mit dem Training an und was aber gleichzeitig gut werden muss im Hintergrund ist, der Rest deines Lebens.
Ja.
Denn wir setzen im Training Reize, die werden immer härter, werden immer intensiver. Und der Rest deines Lebens muss auch funktionieren, muss helfen, das, was du im Training produzierst, zu verarbeiten. Dafür musst du genug schlafen, genug essen, darfst dich nicht zu sehr aufregen, nicht stressen, alles das.
Ja.
Und es wird irgendwann der Punkt kommen, da packst du 1 oder 2 Kilo mehr auf die Hantel. Und das Ding bewegt sich nicht mehr.
Mhm.
Und da wirst du sagen, das gibt es doch nicht.
Weil das ist im Plan und theoretisch, vorgestern habe ich trainiert und jetzt wäre das dran.
Ja,
also theoretisch müsste das super gehen.
Genau. Also normalerweise ist es so, sie hat jetzt trainiert, verschiedene Übungen und dann am Kreuzheben und dann war es halt so, okay, heute 5x3 Wiederholungen mit 50 Kilo, Mittwoch 52,5, Freitag 55 und so weiter.
Ja.
Und das lief dann über Wochen durch.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, pass auf, irgendwann kommt der Punkt, da packst du nicht 60 drauf, sondern 62,5, denkst 2,5 Kilo mehr, wie schlimm kann es sein? Das ist ja nicht so, dass man dann denkt, dass man dann gleich auf Null geht. Wenn du 5x3 Wiederholungen machst und dann packst du 2,5 Kilo drauf, dann wäre es normal, dass irgendwann der Tag kommt, wo du sagst, du machst 3 Wiederholungen und dann vielleicht schaffst du nur 2 oder 1.
Mhm.
Aber so ist es nicht. Wenn die Regeneration im Hinterteil nicht passt und das Nervensystem irgendwann dicht macht, dann geht man an diese Hantel ran und das Scheißding kommt nicht hoch vom Boden. Mhm. Man denkt, das gibt es doch nicht.
Bewegt sich das?
Genau, ist das festgeschraubt? Oder habe ich die falschen Gewichte aufgelegt?
Ja.
Also das kann doch nicht wahr sein. Das habe ich ihr vorher erzählt und sie hat das sozusagen auch intellektuell zur Kenntnis genommen. Ja. Und dann war das jetzt gestern, vorgestern, war der Tag, wo sie meinte, so, jetzt ist es passiert, weil einfach eine sehr stressige Woche war und ein paar Sachen nicht funktioniert haben. Irgendwas war außerregelmäßig, bisschen wenig geschlafen, bisschen viel gearbeitet, bisschen geärgert, bisschen wenig gegessen, irgendwas. Und dann war der Tag, wo sich die Hantel keinen verschissenen Millimeter hochbewegt hat. Ich kann es so nachvollziehen, weil es mir auch natürlich schon passiert ist, dass ich vor dem Ding stehe und denke, das gibt es doch nicht. Wieso? Schon bei den Aufwärmsätzen ist es so, dass man denkt, hä? Habe ich irgendwie falsche Gewichte? Und dann guckt man nochmal und denkt, nee, stimmt. Ah, okay, warte, ich nehme nochmal Kreide. Ach, hatte ich schon. Okay, ich nehme nochmal Kreide. Und man zieht ein Ding, das kann doch nicht wahr sein. Und dann packt man sein normales Gewicht drauf und es rührt sich null.
Ja.
Und das ist ein abgefahrener Moment, wo man sehr an sich zweifelt, aber dann halt weiß, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt muss ich gucken, dass ich die Dinge außerhalb des Trainings ernster nehme.
Ja, und das hat, sie hat es gefühlt. Also der eine, ne, das jemandem zu sagen und zu sagen, ja, so ja, habe ich verstanden. So,
ja, klar, ja, genau. Gar nicht hoch, ja, bestimmt so wird es sein.
Genau.
Und dann ist es so, dann liegt das Ding da. Und dann wird man erst sauer und dann fragt man sich und dann genau, und dann hat sie sich erinnert und meinte, ach Mensch, hat er gesagt, ja, gut.
Das wird passieren.
Das wird passieren.
Ja, und ich glaube, dass dieses Maß, das ist ja was wir sagen ganz oft, oft in den Fragerunden und so weiter, wenn man dann das versucht zu erklären und zu sagen, okay, wie ist denn die, ja, woher weiß ich denn, ob ich das richtig mache? Und dann sagst du ganz oft, das Maß wäre, wenn du systematisches Training machst, dann hast du dieses Maß. Und das ist natürlich extrem abstrakt, wenn man das liest. Ich weiß, wenn wir, wie gesagt, in Fragerunden das häufig schreiben, dann habe ich schon immer das Gefühl, sozusagen, wenn ich es lese, dass Menschen, die das noch nicht erlebt haben und die das nicht fühlen, so wie diese Kundin jetzt, das macht natürlich wahnsinnig was mit einem, weil das berührt einen unbewussten Anteil und es ist etwas, was sich dann sofort verankert. Es ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und die wird eingespeichert. Das kann ich überhaupt nicht, verhindern, sozusagen, dass das eingespeichert wird.
Bums Rückenmarksebene, hier, zack.
Genau, zack. Jetzt weiß ich, dass das nächste Mal, wenn ich einen stressigen Tag habe und ich sage, ja komm, ist jetzt egal, dann esse ich eben heute Abend oder dann lasse ich halt, dann esse ich Mist heute Mittag oder dann mache ich, weiß ich nicht, abends auf dem Sofa sitzen und nee, dann scroll ich jetzt noch bis eins oder so, genau. Weil ich wollte jetzt nochmal irgendwie Ruhe haben nach einem stressigen Tag. Dass ich das weniger oft mache, wenn ich das schon mal gefühlt habe. Und das ist ein krasses Maß, weil ich habe natürlich Bock, jemand, der nicht systematisch trainiert, der kann sich vielleicht nicht vorstellen, wie scheiße sich das an. Also das fühlt sich richtig, richtig scheiße an. Ja. Wenn ich einen Plan habe und gesagt habe, okay, in zwei Tagen steigere ich mein Gewicht und dann bewegt sich die Hantel nicht, dann stelle ich gefühlt alles in Frage.
Klar, aber ja, zu Recht, weil so ist es.
Genau.
So.
Genau. Und dann kann ich anfangen und sagen, das ist etwas, was ich auch lerne, wenn ich ins Training einsteige. Und das ist was überhaupt nicht sichtbar ist. Und das ist was überhaupt niemand wahrnimmt, außer er ist in diesem Prozess. Ich muss richtig schlafen. Ich muss richtig essen. Ich muss darauf achten, dass ich das Training so lege, dass es für mich gut ist. Dass ich nicht sage, ich kann das nicht wischen und sagen, ja, okay, da habe ich jetzt gerade hier noch 23,5 Minuten Zeit und dann mache ich jetzt noch mal eben schnell.
Dazu muss ich jetzt eine Geschichte erzählen, das Gegenbeispiel sozusagen.
Ja, dann machen wir.
Also ein Kunde, männlich oder weiblich, ich will ja hier niemanden so, trainiert.
Männlich?
Der trainiert. Und auf einem okayen Niveau sozusagen, das heißt also macht irgendwie Kreuzheben 100 Kilo, Kniebeuge 100 Kilo, so, das alles so. Ein starker Mann, normales, also mittleres Alter und sagt, ja, ich komme nicht so richtig weiter, okay, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir verschiedene Sachen gesprochen und dann war sozusagen alles in seinem Umfeld eine absolute Katastrophe. Das heißt also jobmäßig, Hardcore-Belastung, Schlaf, viel zu wenig. Essen absolut unterirdisch, komplett unterkalorisch, katastrophal.
Nicht unterirdisch qualitativ, sondern einfach viel
ganz,
zu wenig.
Genau, ganz hohe Qualität, das ist überhaupt nicht das Ding, kein Schrott gegessen, aber halt bummelig die Hälfte von dem, was er eigentlich brauchen würde, wenn überhaupt. Und genau, also es war alles so wie zur Hölle machst du das?
Ja,
das gibt's
wie kann
nicht.
Das sein?
Wie kann es sein, dass du ja. überhaupt da trainierst mit den Umständen? Und dann habe ich ihn angeguckt und dann war es halt so, dass der eine so außergewöhnlich gute Genetik hatte. Also beim Krafttraining gibt es viele Sachen, die helfen. Muskelgröße wird maximal überschätzt. Das, was wirklich wichtig ist und was darüber entscheidet, wie stark man ist, ist die Anatomie und die Genetik. Das heißt also...
Die Hebel.
Die Hebel, genau. Und der hatte die wahrscheinlich besten Hebel, die ich seit, weiß ich nicht, seit Jahren...
Du hast gesagt, seit immer.
Ja, gut, ich habe jetzt natürlich noch ein paar Powerlifter und sowas, die das sozusagen okay. beruflich machen. Also so, aber so die Ebene. Der hatte Hebel, die einfach dafür gemacht waren, was weiß ich, 300 oder 400 Kilo zu heben. Mhm. Es ging nicht besser auf jeder Ebene. Ja, also sowohl Hüfte als auch Schulter, als Proportionen, als Muskelansätze, alles. Und das war sozusagen die Erklärung für sein Problem. Mhm. Aus seiner Sicht, aus dem Potenzial seines Körpers, hat der überhaupt gar nicht trainiert. Mhm. Sondern das, was er da gemacht hat, war sowas von Pillepalle, dass er das
Weil
halt schaffen.
Weil er es mit dem kleinen Finger
machen. Genau, der konnte das mit dem kleinen Finger machen. Der konnte das halt machen, ohne zu schlafen, ohne zu essen, ohne zu regenerieren, Vollgas arbeiten, so. Das heißt, es war überhaupt keine Challenge an sein System. Das heißt, wenn so ein Typ 100 Kilo Kreuzheben macht, ist so... Dein Ernst? Das ja. ist keine Leistung.
Ja. ja, er hätte 300 Kilo machen
genau.
müssen. Und es wäre noch nicht mal dramatisch gewesen.
Ah, doch schon. Also okay. 300 ist auch wirklich viel. Okay.
Also. Ja, keine Ahnung. Also ich kenne niemanden, der 300 Kilo bewegt.
Ja, also wenige, ja. Aber das heißt, wenn der, deswegen war für ihn das Training kein Maß.
Ja.
Und deswegen ist es so.
Der war so, ich weiß gar nicht, wovon alle Leute reden.
Genau, das Problem hebe ich halt hoch.
Ja.
ja, genau. Weil es halt eigentlich ein Drittel von dem ist, von dem, was du eigentlich heben solltest. Und das ist was... Da war es so extrem, weil das immer noch gute Zahlen waren, aber halt relativ zu seiner Genetik. Aber das ist trotzdem was viele Menschen machen. Die trainieren so unsystematisch, dass es überhaupt nicht auffällt, wenn die Einheit viel schlechter ist, mhm. weil die Regeneration drumherum nicht gestimmt hat. Deswegen ist das Training dann kein Maß. Mhm. Das heißt, der Sinn von Training ist schon, die Grenze dessen, was man kann, nach und nach zu verschieben. Mhm. Und dafür muss man dann die umliegenden Umstände beeinflussen.
Ja, es ist sozusagen das in Anführungszeichen das Abfallprodukt ist eigentlich
Du musst ein gutes Leben führen.
Ja, ja. genau. genau. Ja. Ja. Und dazu passt unsere...
Ja, das war auch spannend.
Die andere Geschichte, ja. genau, ja. weil das, genau. das gehört da voll mit rein.
Ja, genau. Also ein sehr junger... Also nee, gar nicht sehr junger. Ein junger, sehr sportlicher mhm. Mann mit saumäßigen Rückenschmerzen. Und das Ding war, dass er beruflich auch Trainer ist in einer Sportart. Also jetzt nicht für Krafttraining oder so, aber eben in einer Sportart, sehr erfolgreich, sehr netter Kerl. Und aber wahnsinnige Rückenschmerzen. Und machte schon systematisches Krafttraining. Mhm. Und hat er gesagt, guck mal, hier, ich mach das, so viel kann ich heben, so viel kann ich drücken, dass meine Kniebeuge, blablabla. Aber... Ich habe immer noch Schmerzen, wie kann das sein? Dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, okay, wir müssen erstmal an der Basis arbeiten, irgendwie Gleichgewicht, Atemtechniken, Parasympathikus aktivieren, dass die Regeneration funktioniert, über diese ganzen umliegenden Sachen gesprochen. Und dann war mein Gedanke, dass wir bei ihm etwas hinkriegen müssen. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll. Na, vielleicht doch. Also beim Krafttraining ist es so, dass man zumindest als Anfänger erstmal nicht atmet, die mhm. Atmung blockiert, mhm. was total Sinn macht, weil... ist einfacher. Mhm. Ja, das heißt, wenn jemand und dann eine Kniebeuge wieder hochkommt, macht, dann ist das einfacher, denn wenn die Rumpfmuskulatur nicht atmet, hat sie es leichter zu stabilisieren. Mhm. Und das ist für einen Anfänger hilfreich, mhm. weil dann der Rumpf stabil ist und man sich nur auf die Bewegung der Arme und Beine bewegen muss, konzentrieren muss.
Weil aber, wenn ich anfange zu atmen, ganz einfach wird der Bauch weich.
Dann wird der Bauch weicher, auf jeden Fall. Es ist sehr schwierig, ihn stabil zu halten. Das können die meisten nicht. Und außerdem ist es so, dass sich dann auch noch das, wo die Beine am Rumpf befestigt sind, nennt man Hüfte gerne, auch
Hüfte?
Noch, ja, auch noch bewegt. Und deswegen ist die Bewegung ungleich komplexer. Mhm. Deswegen machen wir das am Anfang nicht, dass wir atmen mit Anfängern, weil die genug zu tun haben, erstmal die Arme und Beine auf die Reihe zu kriegen. So, und bei ihm war es aber so, dass er immer noch geblockt hat und er hat auch gesagt, im Training habe ich keine Probleme, keine Schmerzen, alles gut, aber im Alltag. Mhm. Und deswegen war mein Gedanke, okay, ich bringe dir jetzt bei, wie man atmet und trainiert.
Ja.
So. Und dann habe ich ihn aber, also, ne, ihm Teile gegeben und dann kam er zurück und meinte, scheiße, mir tut alles weh und das klappt nicht und so. Und dann meinte ich, okay, wir müssen jetzt diesen Schritt gehen und dann bin ich mit ihm in die Übung gegangen und dann ist aber uns beiden aufgefallen, dass total basic Sachen in den Übungen überhaupt noch gar nicht richtig waren. Mhm. Das bei einem Menschen, der echt Ahnung von Sport hat, mhm, von Training, der schon lange, locker über ein Jahr systematisch Krafttraining macht, da waren trotzdem noch super krasse Defizite darin, wie er sein Becken hält, wie er den Brustkorb dazu positioniert. Und das fand ich wahnsinnig spannend, weil ich hatte das vorausgesetzt, war so, okay, wenn du solche Gewichte bewegst und das schon so lange machst, dann wird das schon passen und ich bringe dir jetzt Next-Level-Shit bei. Ja. Und war so, ah, krass, nee, doch nicht. Und wir waren beide so, ah, scheiße, jetzt müssen wir da nochmal bei und nochmal ganz zurückgehen. Und am Ende wird es natürlich so sein, dass, wenn ich ihn das nächste Mal sage, wird er diese an sich einfachen Sachen können. Aber wenn die einfachen Sachen nicht richtig sind, dann klappt der komplexe Kram halt auch nicht. Ja. Und das fand ich ein sehr spannendes Ding, weil,
ich glaube,
da sozusagen was übersprungen habe. Es war so, okay, wir hätten erst ABC machen müssen und sind aber gleich in Gedichte schreiben gegangen.
Ja, aber das, ja, und das Spannende daran ist ja, dass, wir haben das auch an anderer Stelle schon mal gesagt, aber wie gesagt, wenn man es nicht fühlt, dann ist das irre schwer, dass selbst wenn jemand das erzählt, dass man das eben nicht so richtig durchholt, dass dieser Prozess ja genau so sein muss. Also es ist nicht, ich bin gescheitert oder es ist nicht, scheiße, warum bin ich so blöd oder es ist nicht, das macht alles keinen Sinn oder ich muss was anderes machen, sondern es geht um die Funktionalität des Körpers. Wir versuchen, so kann man das ja vielleicht beschreiben, wir versuchen die Funktionsweise des Körpers wiederherzustellen, damit er so funktioniert, wie es für ihn am besten ist und wie er die maximale Sicherheit und Stabilität empfindet, wie er die maximale Kraft erzeugt, wie er maximal beweglich ist und die maximale Ausdauer hat und so weiter. Und das ist ein Weg, weil wir so weit entfernt davon sind, das täglich sozusagen zu üben und es super schnell verlieren, haben wir immer drüber gesprochen. Schon in der Grundschule haben wir das eben im Prinzip komplett aufgegeben und kein Muskel funktioniert mehr so sozusagen, wie es gedacht ist. Ja. Und dann ist das natürlich ein Weg. Dann kann ich nicht erwarten, dass wenn ich sozusagen das verändere und plötzlich die Gegenseite sagt, wieso hast du denn jetzt plötzlich den Arm in einer anderen Position und der hintere Teil der Schulter sagt, wieso muss ich jetzt übernehmen und habe ich ja die letzten Jahre nicht gemacht. Es ist ja völlig logisch, dass ich immer sozusagen wieder an so einen Punkt komme und dann so, das muss ich auch justieren und das muss ich auch justieren.
Das war so lustig, weil da, als wir ihn dann in die richtige Bewegung, in die richtige Position gebracht hatten, mich so völlig empört angeguckt hat und meinte, Alter, wie anstrengend ist das denn? Sorry. Weil er halt gemerkt hat, dass die Muskeln, die jetzt arbeiten, das länger nicht getan haben. Das geht natürlich schnell weg und der Körper automatisiert das schnell. Aber so ein, dein Ernst, das soll ich jetzt machen die ganze Zeit? Ist so.
Was soll das?
Ja, also das wirst du schon hinkriegen.
Okay, gut. Und dann haben wir noch eine letzte Geschichte.
Ja, oder sind das zwei? Weiß nicht. Ich mach kurz. Wir haben zu viel. Also eine Sache, die oft passiert im Training, ist, dass Menschen Übungen richtig scheiße finden. Mhm. Und richtig sagen so, keine Ahnung, Kniebeuge ist richtig ätzend, ich mag das nicht. Und da sind natürlich die Reaktionen darauf unterschiedlich. Es gibt dann Menschen, die dann eher ängstlich reagieren und sagen, okay, ich traue mich nicht, das zu machen, ich traue mich nicht so tief runter. Oder die eher aggro werden und sagen, was ist denn Scheiße, was soll das? Warum soll der Quatsch hier? Können wir andere Übungen machen? So. Und was man wissen muss, ist, dass man nicht sagen kann, diese Übung ist gut. Mhm. Sondern man kann nur sagen, diese Übung ist jetzt gut für dich. Mhm. Man kann, also ich finde Kniebeuge toll, aber es gibt eine Menge Menschen, für die Kniebeuge einfach jetzt nicht richtig ist, nicht gut ist. Und wenn es ein Defizit, ein Problem gibt, irgendetwas, was der Körper an der Kniebeuge nicht kann, weil es gibt eine Menge Elemente, oder es ist völlig egal, welche Übung, ich habe jetzt zwei Beispiele im Kopf, aber eins der Kniebeuge, irgendein Element nicht beherrscht, dann fühlt sich das richtig scheiße an, richtig unangenehm.
Bei der Kniebeuge oft hoch runter.
Genau. Und das ist halt das Ding. Wenn man sich jetzt fragt, was muss dabei passieren? Einmal muss das Knie beugen. Okay, wenn jemand Schmerzen im Knie hat, dann wird sich die Kniebeuge nicht gut anfühlen. Mhm. Aber das ist zu offensichtlich. Ein Problem ist hoch runter. Mhm.
Und das war ein Beispiel von jemandem, genau, der gesagt hat, ich habe keinen Bock.
Der hat eine super Kniebeuge gemacht und war so, Mann, was soll das denn? Und so, nee, ich will das nicht. Und so ist richtig sauer geworden. Und dann ist halt wichtig, wieder sozusagen das ernst zu nehmen. Nicht zu sagen, Digga, reiß dich zusammen, passt schon. Sondern, why? Was ist dein Problem? Und naja, das Offensichtlichste, oder nicht das Offensichtste, eine sehr häufige Sache ist halt, vielleicht kann derjenige nicht hoch runter messen. Vielleicht kann sein Gehirn die Beschleunigung nach oben und runter nicht messen und sagt dann, ich weiß nicht, was hier passiert, das ist bedrohlich, hör auf.
Genau, aber das Interessante ist, dass diesen Switch zu machen, das zu verstehen, ist halt enorm schwierig, weil die Situation ist, jemand steht vor dir oder ich empfinde da, oder selber, wenn auch ich, wenn selber, ich uns ja jetzt zuhöre.
Wieso kann ich das nicht?
Genau, das ist ja total scheiße, was ist genau das für eine bescheuerte Übung?
Der hat nicht mich angeschissen, sondern der war sauer auf sich selber im Sinne von, hä, wieso geht er das nicht?
Ja. Und so. Es war so, aber dann ist man ja, so normalerweise ist man ja bei, ja, sorry, was habe ich dir denn jetzt getan? Oder ja, das ist wohl die falsche Übung. Oder ja, der Glatzkopf aus Hamburg, der redet Schwachsinn, das ist halt nicht für mich.
Ja.
Genau, also dahin zu kommen und zu sagen, okay, ich nehme es ernst,
das ist
ja schon eine krasse Situation. Ja. Also du stehst, ich stelle mir jede andere Situation in einem Fitnessstudio vor, und du schreist rum und sagst, was ist das für eine scheiß Übung? Da sagt ja kein Trainer, hey, dann lass uns doch mal dein vertikales Gleichgewicht rufen. Weißt du? Sondern dann gibt es eine Schlägerei oder so. Also das ist ja schon, weißt du, wie ich meine? Das ist ja schon eine absurde Situation. Du wirst von jemandem angeschrien und dann sagst du, dann lass uns mal prüfen, wie dein vertikales Gleichgewicht ist. Komm, das ist ja richtig absurd.
Ja, gut, aber genau so war's. Weil das macht halt Sinn, weil wenn jemand so emotional reagiert, egal ob das jetzt, keine Ahnung, ängstlich, traurig oder wütend ist, ist so, okay, das ist ja eigentlich nur eine Übung und wenn die so eine Emotion auslöst, dann wird es einen Grund für geben.
Ja.
Und dann haben wir halt genau das gemacht, das vertikale Gleichgewicht trainiert und da war so, okay, können wir machen. Mhm. Und war so, das ist ja echt ganz geil. Also ist jetzt nicht so, dass mir die Übung Spaß macht, so weit wollen wir nicht gehen, aber können wir machen.
Ja, und ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel von, wenn ich mir jetzt also vorstelle, klar, die Situation, eine Kniebeuge zu machen, ist einmalig, weil er wahrscheinlich jetzt nicht häufig in seinem Leben vorher eine Kniebeuge gemacht hat.
Mhm. Aber das stimmt nicht mal. Er hatte schon, ja.
Okay.
So, aber ist egal, ich wusste
ja. Ja, nee, danke fürs Unterbrechen. Sorry. Das ist gar kein Problem.
Sorry.
Aber wir stellen uns jetzt vor, dass diese Person ja ins Studio gekommen ist, dabei irgendwo eine Treppe runtergegangen ist, irgendwo eine Treppe raufgegangen ist, irgendwo was aufgehoben hat, was runtergefallen ist, irgendwas vom Boden bewegt hat, sich runtergebeugt hat, weil er das Kind bespaßen wollte oder hochheben
einfach
wollte.
Einfach nur im Gehen ist die ganze Zeit. Bei jedem Schritt gibt es ein bisschen vertikale Beschleunigung.
Und die Reaktion, die innere Reaktion darauf ist, ich bin so aggro.
Genau.
Und das ist so abgefahren. Stell dir vor, du rennst den ganzen Tag durch die Gegend und schreist dich selber an, wie scheiße alles ist und wie scheiße du bist. Und dabei geht es nur darum, dass dein Gehirn dich anschreit, weil du kein vertikales Gleichgewicht mehr hast. Das ist mal richtig life-changing.
Ja,
weil das bedeutet, dass ich meinen ganzen Alltag als Katastrophe wahrnehme, obwohl es keine Katastrophe ist. Ja. Das ist ja völlig mindblowing.
Ja, ja.
Okay, das war eine schöne Abschlussgeschichte.
Okay.
Dann kommen wir jetzt zu den...
Davon gäbe es aber viele, ne?
Ja, ich weiß, aber wir können ja jetzt nicht... Wir haben ja jetzt schon 40 Minuten geredet. Wir können ja jetzt nicht... Hier stehen noch drei Namen. Irgendwie haben wir noch mehr Geschichten erzählt, als die wir in der Vorbereitung hatten. Aber gut, egal. Okay. Wir haben eine ganz süße Nachricht bekommen von einer Zuhörerin, deren Frage wir beantwortet haben. Und sie, das wollte ich vorlesen, weil ich das so süß fand. Ich wollte mich bedanken für die Beantwortung meiner Frage. Ich habe mich die ganze Zeit so fertig gemacht. Ah, das war das mit dem Auto. Ich habe mich die ganze Zeit so fertig gemacht, wie sehr ich mich doch anstelle. Und ich habe mich so sehr von euch beiden gesehen und gehört gefühlt. Besonders Inkens Tipp, mir immer wieder eine besonders schöne Autofahrt vorzustellen, hat schon wirklich sehr viel gebracht. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen. Das fand ich total süß.
Ja, in der Tat.
Genau. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Fragen. Ich habe eine Frage. Ich habe von euch gelernt, dass die Mundatmung nicht so gut ist, außer beim Sport, aber da auch nicht immer notwendig. So habe ich es auf jeden Fall verstanden. Ich schaffe es aber nicht, beim Joggen aus der Nase auszuatmen. Mache ich dann etwas nicht richtig? Brauche ich mehr Übung oder ist es okay, aus dem Mund auszuatmen beim Sport?
Nein. Nein, das ist nicht okay.
Thanks for the info.
Also, der drastische Vergleich ist, durch den Mund atmen ist wie sich zu übergeben. Das habe ich bestimmt schon mal gesagt, mache ich trotzdem nochmal. Der eigentliche Weg, um Nahrung auszuscheiden, ist hintenrum. Man kann es zur Not auch durch den Mund. Man kann sich übergeben, wenn die Nahrung giftig ist oder wenn, keine Ahnung, irgendein Riesenproblem im Darm ist, dann kann man auch spucken.
Wir reden vom Joggen, hä, was?
Genau, ich rede von Atmung, okay, und durch den Mund atmen. Ich versuche, okay, zu sagen, durch den Mund atmen ist wie kotzen, sorry.
Ah, okay, ja, gut.
Kann man machen im Notfall, sollte aber absolut nicht die Regel sein.
Okay.
So.
Das ist ja nur ein Notfallsystem.
Ist nur ein Notfallsystem.
Falls atmen deine, tut man durch die Nase.
Genau. Falls deine Nase gebrochen ist oder du einen wahnsinnigen Schnupfen hast, musst du nicht gleich sterben, wenn du auch mal durch den Mund atmen kannst. Alles andere im Prinzip nein. Mhm. Das heißt, es gibt natürlich Sportarten oder sowas. Beim Schwimmen ist es im Prinzip nicht möglich. Beim Tauchen ist es nicht möglich. So, es gibt so Situationen, da geht es nicht anders. Ja, okay. Aber wenn du es irgendwie vermeiden kannst, vermeide es. Wenn du beim Ausatmen, also beim Joggen, immer nur beim Ausatmen durch den Mund atmest, passiert trotzdem das, was auf überhaupt gar keinen Fall passieren soll. Nämlich erstens, du verlierst die komplette Stabilität, weil du die Zungenposition aufgibst. Die Zungenposition ist zentral. Wenn du die Zungenposition aufgibst, verlierst du die Stabilität nicht nur im Hals, sondern im kompletten Rumpf. Bei jedem Atemzug einmal. Mhm. Das ist schon richtig vermisst. Zweitens ist es so, dass das Ausatmen durch die Nase die Nase warm hält. Das heißt also, sobald es ein Ticken kühler ist, ist es so, dass du, wenn du kalte Luft durch die Nase ziehst, aber dann die warme Luft durch den Mund ausscheidest, deine Nase kühler wird. Das machst du 10-mal in Folge, dann hast du eine Eisnase, die, wo alle Gefäße zugezogen sind, die nur noch einen Bruchteil ihrer Funktionalität hat. Das heißt also, nein, ich könnte jetzt noch weitere Gründe aufzählen, aber um es kurz zu machen, nein.
Also und richtig abgefahren dazu. Jetzt habe ich irgendwas im Hals.
Was denn? Krümel oder was?
Wir haben völlig unverschämt eigentlich auf Sylt auf der Promenade gesessen. Da sitzen wir nicht so häufig, aber du warst ja noch erkältet, deshalb konntest du nicht so richtig ewig lange Spaziergänge machen. Nee. Und dann haben wir da gesessen und haben so völlig unverschämt eigentlich Leute beobachtet, wie sie atmen. Weil du gesagt hast, wir sollen das als mal machen. Und ich finde das eine gute, ich finde es gut, das ist jetzt meine Hausaufgabe für alle, die zuhören. Nehmt euch an irgendeinem belebten Ort, also wo viele Leute an euch vorbeigehen, setzt euch auf eine Bank und guckt 10 Minuten Menschen ins Gesicht, wie sie atmen. Und es ist so abgefahren, dass wir in, ich würde sagen, 10 Minuten, Viertelstunde, wie lange haben wir da gesessen?
Ja, klar.
Ein Paar, genau, gesehen haben. Ein älteres Ehepaar. Die waren locker über, was würdest du sagen, also Ende 60, ja, würde ich sagen. Sein, ja. Und man konnte ihnen ansehen, dass sie durch die Nase atmen. Mhm. Nicht nur, weil man gesehen hat, dass sie den Mund nicht aufhatten, sondern alles an diesem Körper hat gestimmt bei beiden. Ja. Es war so, die hatten Vortrieb, die sind gerade gegangen, die hatten ein rundes Gangbild.
Die haben ihre Enkelkinder gejagt und dann hochgehoben.
Genau, und dann ihre Enkelkinder gejagt und hochgehoben, sehr richtig auf den Schultern getragen. Also richtig, richtig abgefahren. Ich weiß selber, als wir uns angefangen haben, mit diesem Thema zu beschäftigen, dass ich immer gesagt habe, so ein Schwachsinn, kein Mensch atmet durch den Mund. Mach die Übung mal, es ist wirklich abgefahren.
Viele Menschen haben den Mund zu und machen dann immer wieder eine Schnappatmung durch den Mund. Das heißt also, die schließen den Mund, halten im Prinzip die Luft an und sobald sie merken, durch die Nase kommt wieder nichts, gehen sie wieder auf den Mund. Das heißt also, auch wenn jemand mal 5 Sekunden den Mund zu hat und dann schnappt, ist das immer noch keine Nasenatmung.
Ja, richtig, richtig abgefahren. Als Tipp für die Fragestellerin.
Also, und zu der Frage war, was muss ich dann machen? So langsam laufen, dass du durch die Nase atmen kannst. Und wenn das bedeutet, dass du immer wieder gehen musst oder dass das noch erstmal nicht aussieht wie Joggen, tu es trotzdem und es wird sich lohnen. Du wirst am Ende eine höhere Performance haben und gesünder sein als alles, wenn du den verdammten Mund zulässt.
Endlich richtig atmen vielleicht.
Auch das.
Okay. Zweite Frage, die ist etwas länger. Mal gucken, Ich mache seit circa 15 Jahren regelmäßig Sport. Anfangs Joggen, dann Fitnessstudio mit freien Gewichten und seit Corona Kurzhanteltraining zu Hause. Seit einem Jahr knacken meine Knie immer mehr. Gelegentlich schmerzen sie leicht an verschiedenen Stellen. Ab einem rechten Winkel, also ganz unten bei der Bewegung in der tiefen Kniebeuge, kommt da noch ein Geräusch wie leise schleifender Sand in meinen Kniegelenken dazu. Ich habe mir Hilfe geholt. Der erste Orthopäde hat gesagt, ich darf nie wieder Kraftsport machen, sonst mache ich mich kaputt. Der zweite Orthopäde und der Physiotherapeut haben eigentlich gar kein Problem gesehen. Aber das Knacken ist auch nicht weniger geworden. Ich würde mich als hypermobil bezeichnen, kann ewig in der Hocke verweilen, traue mich jetzt aber kaum noch, meinen Sport auszuüben. Ich traue meinen Knien nicht mehr über den Weg. Es schränkt auch meine Freizeitgestaltung ein. Ich sage alles ab und mache halbherzig Training mit Kurzhanteln und YouTube-Videos. Sollte ich ein MRT machen oder lieber endlich richtig stark kaufen?
Mm.
Wie wäre es mit endlich richtig Knie?
Genau. Was der erste Orthopäde sagt, kein Kraftdienst, ist natürlich totaler Unfug. Wenn die zweiten beiden keinen Befund haben, dann ist es ja super. Das heißt, es ist nichts kaputt. Und das, was du beschreibst, ist einfach nur eine etwas mangelnde Stabilität, was bei Hypermobil total häufig ist. Und man kann einfach sagen, je hypermobiler jemand ist, umso stärker muss er sein. Mhm. Das heißt also, kein Krafttraining ist überhaupt gar keine Option, sondern Krafttraining so, dass es nicht wehtut. Mhm. Und bei den Geräuschen ist es so, dass man sagen muss, also das Knacken ist völlig irrelevant, bis es nicht ein es gibt so ein ganz dumpfes, tiefes Knacken, wo zwei Knochen übereinander springen sozusagen. Das wird es wohl nicht sein. Und das Rasseln in den Knien ist normalerweise die eine nicht gute Führung der Knie. Und das ist das, was du im Krafttraining lernst. Das heißt, gerade in der Kniebeuge, in der tiefen Hocke, da unten nicht zu verweilen, sondern da unten Kraft zu erzeugen und systematisch zu lernen, in der tiefen Position Kraft erzeugen und wie es geht, da wieder rauszukommen. Das ist das, was man dann den Bounce nennt. Also das heißt, unten in der Bewegung gibt es eine Art zu federn. Und die muss man lernen. Und je mobiler man ist, umso schwieriger ist es, diesen Bounce hinzukriegen.
Stabil hinzukriegen, genau.
Stabil zu bleiben, den Bounce hinzukriegen. Und das ist das, was dich über den Bereich rüberbringt, der bei dir wahrscheinlich rasselt. Und am Ende ist es so, das, was da rasselt, ist erstmal nicht schlimm, aber trotzdem ein Zeichen, dass es nicht so mega rund läuft. Und Krafttraining ist dafür da, dich da rauszubringen. Natürlich jetzt nicht einfach ballern und Muskeln platt machen, sondern systematisches Krafttraining aus der tiefen Hocke raus. Und natürlich die Muskeln aufbauen, die in der tiefen Position richtig arbeiten. Das heißt in dem Fall eher Po, Adduktoren, die du wieder übers Kreuzheben systematisch hochkriegst. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, mach. Wenn du keine Schmerzen hast, würde ich, glaube ich, gar nicht Knie erst machen. Wenn du Schmerzen im Knie hast, mach erst Knie. Wenn nicht, dann lass es und mach endlich richtig stark und konzentriere dich aber darauf, erst im Kreuzheben ernsthaft gut zu werden. Weil das Kreuzheben überhaupt nicht kniebelastend ist, wenn du es gut und richtig machst und du da die Muskeln aufbaust, die dir in der Kniebeuge helfen werden. Das heißt also, ich würde sowas machen wie die ersten zwei Monate Kreuzheben, Bankdrücken, Press und die Hilfsübung, die du brauchst, machen und erst dann die Kniebeuge dazu nehmen und dich dann darauf konzentrieren, dass du die tiefe Position extra ausführlich und gründlich machst und da den Bounce lernst. Und das müsste an sich lang.
Sehr gut. Großartig.
Das war's?
Ja, das war's.
Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Tales from the Studio. Tales from the Dark Side. Da gab's auch mal so eine.
Ja? Ja?
Gab's mal.
Okay, cool. Ja, super. Mhm. Alles klar. Gut,
ja, dann. Was ich sagen wollte.
Ne? Ja. Tschüss, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Und am Freitag launchen wir endlich richtig Hüfte für alle, die es interessieren.
Tschüss. Tschüss.